Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Barbara Mundel. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind seit vergangenen Oktober die neue Intendantin der Münchner Kammerspiele. München, die Stadt, kennen Sie noch gut, zum einen aus Ihrer Studienzeit, zum anderen aus Ihrer Zeit an den Kammerspielen als Chefdramaturgin. Sie waren auch mal am Residenztheater, Sie waren an vielen Theatern in Luzern, in Basel, 11 Jahre lang in Freiburg am Theater. Haben Sie als Theatermensch so etwas wie ein Vagabundengen? Gibt's das bei Ihnen?
Ja, also es hat mich schon immer gereizt, eine Stadt zu wechseln, wobei ich merke, dass es mir zunehmend schwerer gefallen ist, vor allen Dingen die Umzüge. Das möchte ich jetzt nicht mehr so oft machen.
Wie war es denn jetzt dann noch der vielleicht noch erschwertere Umzug unter Pandemiebedingungen?
Ja, das ist so ein halber Umzug. Also mein Lebenspartner ist in Freiburg wohnen geblieben. Ich bin mit meiner Tochter, die aber inzwischen 18 ist, die wäre jetzt schon längst weg, wenn nicht Pandemie wäre. Die hat ihr Abitur letztes Jahr gemacht. Sind wir mit allem, was sozusagen in der Wohnung nicht mehr einen richtigen Platz hatte, in der Freiburger Wohnung, sind wir umgezogen. Es war trotzdem viel zu viel. Aber es fühlt sich so an wie das Aufschlagen eines Zweitwohnsitzes, obwohl ich jetzt tatsächlich mit Haut und Haaren in München bin.
War München denn vielleicht sogar Wunschort, weil Sie ja eben zu der Stadt eine besondere Verbindung haben?
Ja, das ist mein München, aber vor allen Dingen auch dieses Theater ist mein Lieblingstheater.
Das müssen Sie ja jetzt sagen.
Ja, das muss ich sagen, aber es ist tatsächlich auch so, weil ich diesen Ort, weil ich diese Räume, vor allen Dingen dieses Schauspielhaus, aber auch die Möglichkeiten dieses Hauses total, ja, wenn ich jetzt sage Liebe, klingt das so pathetisch, aber ich mag diesen Zuschauerraum der Münchner Kammerspiele wirklich unglaublich gerne.
Liegt mitten in der Stadt, Maximilianstraße, und Städte sind ja auch lebendige Orte. Jetzt im Vergleich zu damals, wo Sie vielleicht als Chefdramaturgin tätig waren oder vielleicht noch früher in Zeiten als Studentin. Wie haben Sie diese Veränderung in München wahrgenommen?
Also der größte Sprung ist tatsächlich der von meiner studentischen oder Regieassistentenzeit in den zweiten Hälfte der 80er Jahre zu jetzt. Würde ich sagen, die Stadt hat sich auf der einen Seite internationalisiert im weitesten Sinne und sie hat sich aber auch, sie ist härter geworden. Der Gentrifizierungsdruck, der Mietendruck ist unglaublich in dieser Stadt und rund um die Münchner Kammerspiele, also die Maximilianstraße in den späten 80ern ist nicht mehr zu vergleichen mit der Maximilianstraße jetzt. Damals gab es Buchhandlung, es gab sogar ein Lebensmittelgeschäft, es gab alles Mögliche noch in dieser sehr seltsamen Straße, dieser Maximilianstraße. Das ist alles verschwunden. Es gibt nur noch internationale Luxuskonzerne und das ist ein komisches Gefühl für ein Theater, so ein Inseldasein zu führen. Das ist auch etwas, was wir versuchen, in den Blick zu nehmen.
Ja, Ihr Vorgänger, Matthias Lilienthal, dem fiel es ja auch sehr schwer, eine Wohnung in München zu finden. Und er hat dieses Thema dann auch aufgegriffen fürs Theater. Wie sieht das bei Ihnen aus? Was machen Sie aus dem, was Sie aus dieser lebendigen Stadt und aus diesen Veränderungen wahrnehmen?
Also zum Beispiel haben wir diesen Ort, auf der Maximilianstraße haben die Münchner Kammerspiele eigentlich nur einen direkten Zugang, ein Schaufenster. Und das ist die Theaterkasse gewesen. Die haben wir wieder ins Foyer zurückgelegt und haben dort einen Kunstkiosk eingerichtet. Habibi heißt der, Habibi-Kiosk, um eine Einladung an die Menschen auszusprechen, diesen Ort zu betreten. Die Münchner Kammerspiele haben eine sehr seltsame Architektur. Es ist keine repräsentative Fassade. Wenn man das Publikum, was sich nicht auskennt, beobachtet, was ich ein paar Mal in diesen 3 Wochen, die wir spielen durften, überhaupt nur gemacht habe, dann merkt man, dass die vorbeirennen, weil es gibt keine Säulen, es gibt keine Freitreppe und nur so Eingangsschläuche. Und dieser Habibi-Kiosk ist aber vorne, es hat Schaufenster und den versuchen wir zu einem Ort zu machen. Wir nennen das für Stimmen, die normalerweise nicht zu hören sind, als einen Ort für viele.
6 Premieren unter Corona-Auflagen, Barbara Mundel. Das war Ihr Start in die neue Aufgabe als Intendantin der Münchner Kammerspiele. Können Sie uns mal in die erste Premiere mitnehmen? Was ging denn da in Ihnen vor?
Das war Touch von Falk Richter und seinem wunderbaren Ensemble aus Tänzern und Schauspielern. Und ich glaube, wir waren unglaublich froh, dass wir überhaupt so weit gekommen sind, weil wir natürlich im Sommer, also vor der Sommerpause angefangen haben zu probieren und das Ertasten rausbekommen, wie geht denn Proben unter Corona-Bedingungen, die Aufregung, die Frustration, die Frage, wie geht das mit Abstand zu probieren, diese Isolation der einzelnen Projekte, das Organisieren, dass die einzelnen Produktionen sich nicht begegnen auf den Fluren und so. Das war alles unfassbar bürokratisch und langweilig eigentlich. Und da durchzuhalten und dann so weit zu kommen, da waren wir total glücklich. Und wir haben wirklich viele Produktionen gemacht, unter anderem auch von Doris Uhlig, Habitat München. Das sollte eigentlich ein Projekt sein mit 60, 70 Münchnerinnen und 150 Zuschauern in einem Raum. Und der Prozess, um diese Produktion umzudenken, zu überlegen, was geht, auch bei Touch, was wollen wir eigentlich erzählen, worum geht es jetzt gerade, das waren aufregende Prozesse. Und wir hatten uns ja entschieden, erstmal nicht ins Streamen zu gehen. Es gab ja viele Theater, wir haben neu angefangen, es gab viele Theater, die schon den ersten Lockdown hinter sich hatten. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt keine Parallelgeschichten, wir konzentrieren uns jetzt erstmal tatsächlich, dass Leute zu uns kommen können und dass wir uns begegnen.
Ja, weil Sie gesagt haben, das ist einfach wichtig. Ja. Dennoch wurde dann ein Virus zum Regisseur, so hat es Falk Richter dann, glaube ich, mal genannt. Und ich glaube, Sie haben dann bei einer Premiere anschließend Lebkuchenherzen verteilt. Ja. War das der Moment, wo der Druck dann abgefallen ist?
Ja, genau, das war gleich bei der Eröffnung. Wir hatten so klein, weil das Oktoberfest ja ausgefallen ist, haben wir gedacht, wie können wir Lebkuchenhersteller unterstützen und haben so kleine Herzen, da stand Willkommen MK Münchner Kammerspiele drauf und haben die ans Publikum verteilt. Ich glaube, wir waren glücklich an dem Tag, auch wenn es wenige Menschen waren, die nur ins Schauspielhaus kommen konnten wegen Corona-Bedingungen. Bedingungen mit diesen Abständen und so. Damals, glaube ich, noch gar keine Maske, aber wenig später dann schon. Und wir waren irgendwie glücklich. Und so im Nachhinein fühlen sich diese 3-4 Wochen, die wir spielen konnten, auch wirklich an wie der Gruß aus sehr vergangenen Zeiten.
War ganz interessant zu hören, in einem Beitrag über Sie hieß es, Sie wären Captain auf der Titanic und da würde, wenn Sie Captain wären, würde der Eisberg untergehen. Ja. Bezogen auf Ihre Struktur, Freundlichkeit, erfolgreiche Arbeit. Wenn Sie sich jetzt selbst beschreiben müssten, zu welchem Bild greifen Sie da? Captain auf der Titanic, passt das?
Nein. Ich habe mich sehr amüsiert über dieses Bild, weil ich mich selber so überhaupt nicht wahrnehme. Weil in dieser ganzen, wenn ich jetzt so zurückgucke auf diese Zeit von September bis jetzt, welche Kurven wir als Team gemacht haben zwischen Zuversicht, Depression und nein, wir machen und ich glaube, das spürt jeder von uns, auch ich. Trotzdem versucht man natürlich in gewisser Weise Kurs zu halten, auch wenn es zwischendurch mal schwer fällt. Aber ich weiß gar nicht, wie ich mich selber beschreiben sollte oder würde. Ich glaube, dass ich ganz gut zuhören kann und dann manchmal und in der Lage bin, dann auch meine Meinung zu ändern. Manchmal mich dann auch dagegen entscheide, aber so ein richtiges Bild von mir selber habe ich, glaube ich, nicht. Vielleicht fällt mir dazu noch was ein.
Ja, wir haben ja noch ein bisschen. Also genau. Weit entfernt von jeglicher Routine und Normalität, so haben Sie es auf jeden Fall beschrieben. Sie haben die Premiere von Touch eben schon erwähnt. Und es hieß ja, dass Corona zum Regisseur geworden ist. Touch heißt jetzt auch noch Berührungen. Da ist es ganz besonders schwierig, dieses Thema umzusetzen. Wie hat Corona dann dieses Stück mehr und mehr bestimmt?
Also ich glaube, das ist ein Zitat von Falk Richter, Regisseur und Autor des Stückes. Ich würde es ein bisschen relativieren und Co-Regisseur sagen. Die Abstandsregeln haben ja alle Produktionen betroffen. Und ich glaube, als ich dann in den Proben saß, muss ich von mir aus sagen, dass ich das überhaupt nicht mehr wahrgenommen habe. Nur wahrgenommen habe, dass natürlich die Sehnsucht nach Berührung ein Thema zumindest zweier unserer Eröffnungsproduktionen war. Aber irgendwie haben die im Laufe der Zeit die Teams so viel Kreativität entwickelt, dass sich nicht bestimmen zu lassen, jedenfalls nicht spürbar bestimmen zu lassen, dass ich total überrascht war.
Können Sie mal ein Bild beschreiben? Also es gab einige Fotos zu sehen, eine Szene, erinnere ich mich gerade. 3 Tänzer stehen da mit wenig Kleidung an, 2 in durchsichtiges Plastik gehüllt. In der Mitte dann der Schauspieler Erwin Alkudzic, der als Kleinwüchsiger Normalität des Andersseins auf die Bühne bringt.
Ja.
Ist das für Sie gleichzeitig so ein Stadttheater der Zukunft?
Ja, das ist Bestandteil unserer Überlegungen, wie ein Ensemble, wie ein Theater heute aussieht, wie es sich zusammensetzt, dass wir versucht haben, ein Ensemble einzuladen, Schauspielerinnen einzuladen mit sehr unterschiedlichen Herkünften, sehr unterschiedlichen Körpern, Biografien, künstlerischem Wollen. Und das Thema ist jetzt eher, wie schaffen wir es, ins Gespräch zu kommen unter Pandemiezeiten. Aber dieses Bild, was Sie gerade erwähnt haben, Erwin Aljukic mit den beiden Tänzern, das ist in der Tat, finde ich, eins der emblematischen Bilder, die mir im Kopf sind. Dass diese beiden Tänzer, wie soll ich das sagen, mit Erwin zusammen, die ihn tragen, die ihn stützen, aber trotzdem geht von ihm so viel Kraft aus, dass man nicht so genau weiß, wer stützt eigentlich wen, wenn man das in Bewegung sieht. Das finde ich schon ein zukünftiges Bild, was vielleicht mit Solidarität, mit Unterstützung zu tun hat, von dem ja im Moment viele Menschen sagen, dass sie mehr davon brauchen könnten.
Gerade in den Krisenzeiten sollte man zusammenstehen. In den Kritiken wurde ja vielfach auch dieses Bild diskutiert. Jetzt haben wir Inklusion dann erreicht, wenn wir im Grunde gar nicht mehr darüber reden müssen und es einfach selbstverständlich geworden ist. Auf welcher Etappe stehen wir denn da im Theater?
Also ich glaube, da hat sich schon einiges bewegt in den letzten Jahren. Aber die Diskussionen sind auch bei uns intern natürlich überhaupt nicht, und das ist auch gut so, überhaupt nicht abgerissen und werden uns auch noch sehr lange begleiten. Es gibt die Ebene der Bühne. Wer spielt was und was heißt das? Wie selbstverständlich wird das, Menschen mit Behinderung, Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu besetzen? Da sind wir, glaube ich, schon im Denken manchmal weiter. In der Realität gibt es natürlich Berührungsängste. Wir machen viele Workshops. Wir haben eine Kollegin, Nele Jahnke, die uns hilft, diese Selbstverständnis zu erlangen. Und es gibt aber auch natürlich die Ebene der Institution. Es gibt die realen Barrieren im Haus. Das ist ein Altbau mit vielen kleinen Treppen zwischen den einzelnen Gebäudeteilen. Ich glaube, morgen findet ein Rundgang statt mit unseren Kolleginnen mit Behinderung im Rollstuhl und offiziellen Stellen der Stadt München. Wie können wir diese Hindernisse beseitigen? Es gibt viele, viele Themen. Wir haben eine Taskforce gegründet, Inklusion, die diese verschiedenen Ebenen versucht, in den Griff zu nehmen. Wir haben Workshops gemacht zum Thema Sprache. Also es ist ein immerwährendes Thema, glaube ich, die nächsten Jahre.
Und jetzt streamen Sie doch, was Sie am Anfang gar nicht machen wollten. Da hat sich einiges verändert bei Ihnen im Theater und Sie geben sogar Einblicke in Ihre Küche. Lassen Sie es uns mal aufdröseln. Wie fiel die Entscheidung, jetzt doch zu streamen?
Das war ein Prozess, als es klar wurde, wir gehen in einen zweiten Lockdown, und als klar wurde, dass die Politik nicht differenziert hinschauen wird, sondern gerade die Theater und die öffentlichen Räume mit in den Lockdown schicken wird, und zwar sozusagen so, dass wir ganz hinten anstehen, haben wir dann gesagt, so, jetzt ist das ein Learning by Doing. Was heißt das eigentlich, wenn wir unseren Live-Aspekt verlieren, oder was heißt Livestreaming? Können wir da zumindest neue Dinge ins Haus holen, Kompetenzen lernen und so, und haben uns auch so einen Weg gemacht, auch mit den einzelnen Abteilungen. Das war total spannend. Also unsere Videoabteilung dann auf einmal gesagt hat, nee, Livestream möchten sie jetzt selber machen, nicht nur von außen Kompetenzen holen, sondern sie möchten das jetzt machen. So, und dann haben wir so Stück für Stück das getan. Und im Moment, und haben dann gesagt, live ist eigentlich das, was wir wollen. Gibt es jetzt verschiedene Dinge, also dass tatsächlich die Schauspieler live spielen, wie bei Flüstern oder bei Erwiderung, und es dann im Live-Schnitt zusammengesetzt wird. Und wir machen aber auch, was Sie Einblick in die, oder was ich Einblick in unsere Küche nenne. Das ist wirklich ziemlich toll, wo wir sagen, wir können anders transparent machen und in ein, was wir eigentlich tun, wenn wir keine Aufführungen spielen. Wie entstehen Stücke? Eine Sivan Ben-Yishai liest einen Textentwurf eines Uraufführungsauftrages und das Publikum kann mit ihr ins Gespräch kommen. Und sie hat sehr, sehr genau zugehört und wird das versuchen zu verarbeiten. Oder wir, Nora Abdel-Maksud hat ein Stück für uns geschrieben, Jeeps. Sie hat sich bewusst gegen einen Stream entschieden, das will sie nicht, und hat deswegen gesagt, aber lass uns doch eine Tischprobe, eine Textprobe streamen. Und das machen wir, und mit anschließender Diskussion.
Um so vorgehen zu können, werden sowohl Schauspieler als auch Tänzer bei Ihnen getestet. Wie viele Corona-Fälle hat es denn jetzt im vergangenen Jahr gegeben?
Also soweit ich weiß, hatten wir einen richtigen Corona-Fall in der Mannschaft, aber sehr schnell entdeckt durch das Testen und haben dann diese Abteilung auch sofort in Quarantäne geschickt. Gott sei Dank ist da nichts weiter passiert. Und es gab im Umkreis in der Falkenberg-Schule, die ja Betriebsteil der Münchner Kammerspiele ist, gab es auch einen Corona-Fall oder einen Verdachtsfall. Aber bis jetzt hatten wir wirklich totales Glück. Aber wir sind auch sehr, dass alle Mitarbeiterinnen hochverantwortlich, finde ich. Und jetzt ist es ja ein Jahr lang, dass wir damit leben und arbeiten. Und viele der Maßnahmen, unsere Hygienemaßnahmen, Hygienebestimmungen haben sich wirklich offensichtlich bewährt. Und wir waren sehr früh mit Testen. Wir haben sehr früh mehr getan, als man in Anführungsstrichen musste. Weil wir unbedingt, ich sage jetzt aber mal eher ich, aber viele anderen Kollegen glaube ich auch, weil wir unbedingt weiter arbeiten wollten. Und ich finde, es hat sich bewährt, trotz allem. Auch wenn der Frust manchmal groß ist, dass wir nicht spielen können.
Sie sind seit Oktober in diesem Amt. Wie läuft denn eigentlich so ein Prozess, als Sie den Zuschlag bekommen haben? Was war das für ein Moment?
Als der erste Anruf kam, ob ich ein Gespräch führen würde, habe ich erstmal versucht, mich total runterzudimmen, weil ich natürlich ja doch schon ein paar Jahre Erfahrung habe, Gott sei Dank, würde ich sagen. Und zu sagen, nee, das ist jetzt mein erstes Gespräch und gucken wir mal und dann das zweite. Und dann immer, da war ich damals bei der Ruhrtriennale, hatte meine Kollegin und Chefin Stefanie Karp sehr früh informiert, dass ich diese Gespräche führe. Und dann, als dann der Anruf kam, dass die Entscheidung gefallen ist, war das schon eine riesengroße Freude. Damals war von Corona natürlich überhaupt noch keine Rede. Und aber schon auch so ein Gefühl, boah, hoffentlich schaffe ich das. Was immer das auch, weiß gar nicht, warum man so einen Gedanken hat. Aber ich hatte ihn.
Man sagt typisch Frau.
Ja, wahrscheinlich typisch Frau. Aber irgendwie habe ich das dann auch wieder, habe ich das vergessen, war große Freude.
Das ist ja durchaus ein politischer Prozess, denn der Vertrag Ihres Vorgängers, Matthias Lilienthal, wurde von der CSU-Stadtratsfraktion nicht verlängert. Wie sehr mischt sich die Politik denn ins Geschehen ein?
Also eine kleine Korrektur. Matthias hat seinen Vertrag nicht verlängert, bevor es zu einer eventuellen Nichtverlängerung kommen konnte.
So,
so war es. Matthias hatte gefürchtet, dass die CSU nicht mitgehen würde. Gibt da verschiedene Varianten, aber er hat sich entschieden, seinen Vertrag nicht zu verlängern, wenn ich das richtig sehe und beobachtet habe. Das war, bevor ich ja mit München gesprochen habe. Die Politik, also ich würde sagen, es gibt immer wieder solche Momente, wo sie das tut. Das, was eher kompliziert ist, dass die Politik eher über die Verwaltung, also nicht die Politik, sondern die Verwaltung in Form natürlich der Budgetzuteilung.
Da gibt es ja einen Beitragszuschuss.
Ja, die Subventionen, der Zuschuss der Stadt München in dem Fall, aber auch in Freiburg. Und das ist eigentlich der große, eigentlich ja nicht politische, aber natürlich auch politische Wille. Und darüber wird ganz viel reguliert, in Anführungsstrichen. Und das ist jetzt auch in München der Fall. München war eine der ersten Städte, die schon im letzten Jahr Sparen beschlossen haben, schon nach dem ersten Lockdown, vor der Sommerpause. Und das wird die Auseinandersetzung der nächsten Monate bestimmen.
Und davor haben Sie einen Satz gesagt, ja, manchmal gibt es so Momente, wo sich die Politik einmischt.
Ja.
Wie können wir uns so einen Moment vorstellen?
Naja, es gab zum Beispiel, also bei Matthias Lilienthal gab es diese Auseinandersetzung, was darf ein Intendant in der Öffentlichkeit? Die Auseinandersetzung mit der CSU ging ja darum, dass die CSU gesagt hat, es ging damals um antirassistische Demonstrationen und Matthias könne nicht beanspruchen, für das Haus zu sprechen. Und diese Diskussion ist immer so eine Gratwanderung, Intendanten, und das unterscheidet sie zum Beispiel von Amtsleitern, haben das Vertretungsrecht ihrer Häuser und Institutionen in der Öffentlichkeit. Und das führt oft zu Reibereien. Diesen Moment gab es in Freiburg auch, dass der damalige OB versucht hat, mir, ich nenne das jetzt mal den Mund verbieten, in einer Auseinandersetzung, die unser Haus betraf, ging auch um Finanzen. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging, müsste ich mich jetzt besser erinnern. Und da hat er auch versucht zu sagen, das ginge jetzt nicht. Und das ist aber sehr wohl ein Recht der Intendanten.
Wie haben Sie reagiert?
Indem ich weitergemacht habe. Und das auch deutlich gesagt habe, dass ich an der Stelle es kein Mitspracherecht der Politik gibt.
Das Motto der Spielzeit lautet, die Wirklichkeit nicht in Ruhe lassen. Da bin ich jetzt drüber gestolpert, weil ist nicht manchmal genau das Gegenteil im Theater so wichtig, die Wirklichkeit in Ruhe lassen, um da rauszukommen?
Ja, genau, aber um da rauszukommen, dürfen wir sie nicht in Ruhe lassen. Alternativen entwickeln, andere Perspektiven, das ist eigentlich gemeint. Andere Perspektiven entwickeln sie zur Kenntnis nehmen, um dann andere Möglichkeitsräume zu schaffen.
Das klingt jetzt so groß.
Groß, ja.
Wie sieht das denn ganz konkret aus?
Konkret spielt sich das im Moment auf vielen Ebenen ab. Wir haben uns entschlossen, eine digitale Akademie, nennen wir das jetzt, zu gründen. Wir haben eigentlich wollten wir zur Eröffnung ein großes Stadtprojekt machen. What is the city but the people? Dann fiel das auch Corona zum Opfer, jedenfalls vorläufig. Vielleicht kommt die Performance jetzt noch. Und jetzt ist daraus geworden eine Akademie, die heißt What is the city? Und da haben wir uns zum Beispiel vor 2 Wochen in einer ganz tollen Sendung mit dem Thema Obdachlosigkeit beschäftigt. Aber wir haben auch ein großes Projekt gerade, was wir streamen, ein Theaterprojekt. Ein Zitat von Franz Josef Strauß, wir Schwarzen müssen zusammenhalten. Eine Erwiderung, in der eine Produktionscrew aus den Kammerspielen nach Togo gereist ist, Recherchen gemacht hat, Bilder, Filme, togoische Künstler getroffen hat, eine Kooperation begonnen hat und jetzt ein gemeinsames Livestream-Projekt gemacht hat, was ich ganz toll finde.
Problem nur beim Livestream, es gibt keinen Applaus im Anschluss.
Ja.
Wann wissen Sie, dass eine Produktion wirklich gut war?
Also erstmal natürlich mein eigenes Kriterium oder das meiner Kolleginnen. Und natürlich, es gibt trotzdem Reaktionen. Also erstmal, wir haben es jetzt 2-mal, glaube ich, gemacht und es waren sehr viele Leute im Stream.
Viele heißt?
Viel heißt über 700 Menschen, die auch Karten gekauft haben. Im Moment dürften in diesen Raum, in dem wir das spielen, vielleicht 35 Leute. Und die Reaktionen auch der Menschen. Die schreiben, die chatten, die sagen was. Also es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, es geht komplett in den leeren Raum. Es ist schon seltsam. Ich finde es aber auch als Zuschauerin manchmal seltsam, wenn ich etwas Gestreamtes gucke und dann wird der Bildschirm schwarz und dann sitze ich da alleine. Auch nach Diskussionen finde ich das seltsam. Da fehlt mir dann immer der Kontakt, das nochmal nachfragen können. Meine Nachbarin, meine Freunde, mit denen man was gemeinsam erlebt hat.
Sie haben das von Anfang an sehr kritisiert und haben dann auch nochmal gesagt, als es in den Lockdown ging, also diese Aussicht, sich wieder in Wohnungen verkrümeln zu müssen und in den digitalen Raum ausweichen zu müssen, das finden Sie furchtbar, ließ sich dann doch nicht verhindern. Wie sähen denn bei Ihnen Konzepte aus, dass man wirklich wieder ins Theater gehen kann?
Also zuerst einmal glaube ich, dass der digitale Raum uns erhalten bleibt und dass wir weiter Dinge tun werden. Das finde ich auch großartig. Wir haben da was betreten, einen Raum, den wir vorher so nicht im Blick hatten. Das ist super und wir werden da Formate entwickeln und das weiterentwickeln. Und trotzdem merke ich einfach, dass es für Theater super ist. Dazu haben wir uns auch entschieden, wenn wir was streamen, dann versuchen wir immer einen Live-Aspekt zu finden, eine Diskussion, also wie auch immer. Und ansonsten finde ich halt, glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir wieder zusammenkommen dürfen. Ich merke einfach auch, es gibt das Stream, aber es gibt auch das Homeoffice für das Theater und seine Mitarbeiterinnen, dass wir viele Menschen verlieren. Wir versuchen jetzt immer große Zoom-Meetings für alle Mitarbeiter anzubieten, um überhaupt zu wissen, wo sind die denn unterwegs? Wie geht es denen? Wie schaffen wir es, trotzdem sowas herzustellen, wie an was arbeiten wir gemeinsam? Es gab zum Beispiel in unserem ersten Zoom-Meeting im Januar, gab es dann so Kolleginnen aus der Bühnentechnik gesagt haben, boah, wir vermissen den Applaus, wir vermissen, wofür wir eigentlich arbeiten. Und jetzt dafür zu sorgen, dass sie den Applaus des Publikums nach dem Streaming mitkriegen. Also irgendeine Reaktion da ist. Wie vermitteln wir das?
In nicht seltenen Fällen lassen sich Menschen zum Personal Coach ausbilden, wenn sie selbst eine schwierige Zeit erlebt haben. War das bei Ihnen auch so?
Ich glaube, ja. Also wenn ich darauf zurückblicke, war das der Versuch, einer beruflichen Krise zu entkommen und zu sagen, so, das ist der Moment, wo ich einfach Lernen, Weiterbildung nochmal angehen kann oder angehen möchte. Und das hat auch Riesenspaß gemacht zu lernen, sich auf Gebiete zu wagen, mit denen man nichts zu tun hatte. Es gab damals ich sollte eigentlich das Stadtjubiläum kuratieren in Freiburg 2020 und der OB hat sich entschieden, das nicht zu machen, weil er fürchtete, dass er das finanziell nicht durchkriegt bei den Parteien. Und ich stand vor der Arbeitslosigkeit, bin dann auch 2-3 Monate arbeitslos gewesen, völlig überraschend. Ich empfand das als einen großen Vertrauensbruch. Ich hatte immerhin 11 Jahre in Freiburg gearbeitet, auch vertrauensvoll mit OB.
Da fällt man erstmal in ein Loch.
Ich war in einem wahnsinnigen Loch und kurzzeitig auch richtig panisch. Irgendwie im Nachhinein ist das ganz gut, so das zu kapieren. Ich glaube auch jetzt zu kapieren, wie es vielen Menschen geht. Und habe dann gesagt, so wie komme ich denn da wieder raus und was mache ich jetzt und wie nutze ich die Zeit? Und habe dann eine Website gemacht, das war und mich für diese Personal Coach Ausbildung entschieden. Und das war gut.
Das bringt einem wahrscheinlich selbst am meisten, weil man da ja auch zur Reflexion gezwungen wird. Wie haben Sie da diese Zeit erlebt?
Ja, eben sehr, sehr, sehr produktiv. Und es vor allen Dingen, wir waren dann so 20 Menschen, glaube ich. Der Vorteil war, das lief über die Volkshochschule und es war dadurch finanziell jetzt auch, sonst kann man sich das in der Arbeitslosigkeit, so ganz teure Ausbildungen gehen dann ja auch nicht. Da war ich sehr froh, dass das so einigermaßen ging. Und toll war eben einfach auch so Menschen aus total unterschiedlichen Zusammenhängen kennenzulernen, die nichts mit Theater zu tun haben, die auch aus Krisensituationen oder Menschen, die in sozialen Berufen gesteckt haben, die weiterkommen wollen. Sehr unterschiedliche Biografien, die da zusammenkamen und das fand ich als große Bereicherung.
Können Sie das so zusammenfassen, wie Sie sich selbst dann anders wahrgenommen haben?
Also was ich in der Zeit für mich gemerkt habe und was bei mir in den Blick kam, war gar nicht so sehr das, was ich dachte, so Führungsfragen und so, sondern sehr persönliche Fragen. Familienaufstellung, Hypnose-Coaching, die Frage nach der Biografie meiner Eltern. Meine Mutter hat eine schwere Alzheimer-Erkrankung und sozusagen das zu reflektieren, ihre Biografie, was hat ihre Biografie mit mir zu tun? Das waren auf einmal die Themen, die mich interessiert haben. Gar nicht das, was ich dachte, weswegen ich das machen will.
Worauf sind Sie da womöglich gestoßen, wenn Sie sagen, was hat Ihre Biografie mit mir zu tun?
Also ich glaube, gestoßen bin ich zuerst mal darauf, dass es da überhaupt einen Zusammenhang ging. Ich habe das nicht wirklich reflektiert. Meine Mutter kommt aus Ostpreußen und hat eine Fluchterfahrung als Kind. Das war auch nicht so, dass das bei uns nicht thematisiert wurde. Beide Eltern haben Fluchterfahrung und trotzdem haben wir als Kinder das ignoriert. Und später zwar, mit meiner Mutter konnten wir nicht wirklich drüber reden, weil sie immer sofort geweint hat. Und das war sehr schwierig. Wir wissen zwar einiges, auch über ihre Schwestern und so. Und das jetzt so zu reflektieren, ich habe dann auch viele Bücher gelesen, die das thematisieren. Was haben die Biografien der Eltern, der Kriegskinder sozusagen mit mir selber zu tun? Das überhaupt mal in den Blick zu nehmen, das hatte ich verdrängt, gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Und das war erstmal der Blick in eine Welt, die was mit mir zu tun hat und die ich nicht im Blick hatte.
Also ganz neue Perspektiven, die sich da eröffnet haben. Und dann kam der Auftrag der Ruhrtriennale im Ruhrgebiet. Welches Bild kommt Ihnen als erstes, wenn Sie daran denken?
Die Jahrhunderthalle und eine Produktion von Sascha Walz.
Welches Bild kann man damit verbinden?
Also erstmal dieser unglaublich tolle Raum und dann Tänzer und Publikum in einem Raum und wie es gelungen ist, dass die Tänzer ohne Absperrbänder oder so, wie die es geschafft haben, durch Energie, durch Körper das Publikum zu bewegen sozusagen. Und das war wie eine Choreografie, ohne dass das Publikum choreografiert war. Und das war wirklich großartig.
Klingt so, als wäre der Funke gleich übergesprungen.
Ja, das hat wirklich unfassbar gut funktioniert, dieses sich Platz machen, das Publikum sich teilt wie Wasser oder so und dann aber auch wieder zusammenkommt und ohne Zwang, ohne, ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber das hat wirklich super, super funktioniert. Das hat mich unfassbar beeindruckt damals.
Sie haben jetzt eben erzählt, dass Sie die Ausbildung als Personal Coach begonnen hatten aufgrund einer persönlichen Krise und dann kam ja dieses Angebot der Ruhrtriennale. In was für einem Moment war das?
Das war mitten in der Ausbildung und so nach einem halben Jahr, glaube ich, oder nach, weiß nicht mehr genau, und hat mich Stefanie Karp, die Leiterin der Ruhrtriennale, wir hatten lange keinen Kontakt mehr, aber ich kannte sie aus, ich glaube, weiß ich nicht, wie lange das her war, 25 Jahre Basel, da waren wir beide Dramaturginnen, ich Anfängerdramaturgin, sie weiter, ein bisschen älter, rief mich an und ob ich daran Interesse hätte. und hatte große Sorge, weil sie Angst hatte, weil ich war Intendantin und so, wie das wäre jetzt wieder als Dramaturgin und so. Und ich habe ihr gesagt, du, das ist für mich überhaupt nicht das Thema. Es ist für mich so neu, ein Festival mitgestalten zu können, dass ich das so aufregend finde, dass das, sie muss keine Sorge haben, dass ich jetzt irgendwelche ihren Führungsanspruch oder Gestaltungsspielraum oder so, wir würden das schon kollegial hinbekommen. Und so war es dann auch, finde ich, ein bisschen zu kurz, weil dann kamen dann die ersten Gespräche mit München. Aber mir hat das in dem Team, gab es damals noch einen Kollegen, Max-Philipp Aschenbrenner, der dann leider sehr krank ist. Also unsere Anfangsteam fand ich toll. Das hat mir großen Spaß gemacht und trotzdem, und es war auch eine Erlösung, wieder eine Aufgabe zu haben, trotz der tollen Erfahrung mit diesem Coaching-Ausbildung und was Neues lernen zu können, was Neues machen zu können. Das war großartig.
Was haben Sie daraus mitgenommen aus diesen Erfahrungen? Einmal gehen die Türen zu, man steht vor dem Nichts, dann diese Ausbildung, dann geht eine andere Tür auf. Was bedeutet das?
Dass ich hätte in dem Moment, als die Politik gesagt hat, ist nicht mit dem Stadtjubiläum und dir, Barbara Mundel, dass ich hätte mehr Vertrauen zu mir haben können. Das ist schon, hatte ich eigentlich auch, aber trotzdem dieser Vertrauensbruch war so, der hat das so überschattet. Und dieses Thema Vertrauen zu mir selber, Vertrauen zu anderen, das habe ich eigentlich vor allen Dingen durch das Großwerden meiner Tochter, wo man ja auch manchmal so in Stress gerät, oh, sie läuft noch nicht und so, und dann so zu kapieren, die macht das zu ihrer Zeit. Und das hatte ich irgendwie eigentlich für mich gedacht, das habe ich verstanden, dass die Dinge passieren, dass ich da Vertrauen haben kann in andere, in mich selber, und trotzdem ist es mir dann passiert. Und jetzt wieder sich zu sagen, die Dinge, wenn ich wach bin, wenn ich irgendwie, dann werden Dinge passieren, wenn ich sie nicht forciere. Wenn ich mir etwas ganz, ganz doll wünsche, ist es meistens nicht passiert. Und wenn ich gar nicht drüber nachdenke, passieren, sind Dinge passiert. Was das jetzt sagen will, weiß ich jetzt auch nicht so genau, was es sagen soll, aber es ist eigentlich eine Lebenserfahrung.
So ein schönes Schlusswort, da darf ich eigentlich gar nichts mehr drauf sagen. Ich darf mich aber ganz herzlich bedanken für den Besuch in SWR1 Leute.
Eins gehört.